Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
Wir sind aktuell, wir haben es eben gehört, in unserer Themenstaffel Gegenwind und es geht in der Staffel darum, dass wir in unserem Alltag immer wieder Gegenwind erleben. Der Basti hat uns da schön schon hingeführt. Noch ein anderes Beispiel von meinem Leben. Ich weiß noch ziemlich genau, wie ich in meiner Zivildienstzeit ein paar Monate in einer Kirchengemeinde eingesetzt war und dort wurde ich mittags öfters quasi rumgereicht zum Mittagessen bei den Leuten. Die Kirchengemeinde hatte das organisiert, so dass ich jeden Wochentag woanders war. Und eine Person, wo ich zum Mittagessen eingeladen war, die wohnte eine Ortschaft weiter, 5 Kilometer, die ich mit dem Fahrrad fahren musste. Und eigentlich sind ja 5 Kilometer keine Entfernung für ein Fahrrad. Aber damals, im Jahr 1990, so alt bin ich übrigens schon, im Jahr 1990 gab es einen Orkan. Weiß jemand, wie dieser Orkan 1990 hieß? Wiebke, genau. Gut, genau, Wiebke. Und zwar, ich weiß deswegen so genau, dass es da war, weil diesen Namen habe ich mir gemerkt und in Wikipedia steht am 28. Februar, auf der Nacht vom 28. Februar auf den 1. März, hat Wiebke in Deutschland gewütet und ich war am 28. Februar, als der Sturm so gerade losging, mit meinem Fahrrad unterwegs, zum anderen Ort und ich kann euch das gleich mal sagen, der Rückweg, das war eine Qual. Also ich habe mal auf Apple Maps nachgeschaut, das ist dieser Weg, 5 Kilometer, 21 Minuten wird das angegeben und da gibt es diesen kleinen Hinweis, dort steht, in diesem Bereich gibt es auf der K415 eventuell einen steilen Anstieg, möglicherweise musst du dein Rad schieben. Und ich war jetzt bei Gegenwind unterwegs, also ich habe sicherlich nicht die 21 Minuten gebraucht. Ich habe echt gedacht, ich komme nie an. So war das damals. Wir kennen Gegenwind, aber eben nicht nur so, sondern auch im übertragenen Sinne, nicht nur beim Fahrradfahren, sondern wir bekommen immer wieder Druck von jemandem, jemand stellt sich gegen uns, wir werden bloßgestellt, wir stehen plötzlich ganz alleine mit unserer Meinung und wir merken Gegenwind, das kennen wir. Und genauso wie wir das alle im Alter kennen, so ist es auch so, dass Menschen, die an Gott glauben, die an Jesus glauben, Gegenwind in ihrem Glauben spüren. Und zwar genau deswegen, weil sie glauben. Und der Carsten hatte im März und Anfang April das schon sehr gut erklärt, woran das liegt, weil wir in einer sogenannten postchristlichen Welt leben, ja, nachchristlichen Welt, wo mehr Menschen mit dem christlichen Glauben nichts zu tun haben, als die Menschen damit was zu tun haben. Und zwar, er hat es uns erklärt, im Jahr 2023 war der Kipppunkt in Deutschland. Seitdem gibt es mehr Menschen, die nicht zu einer Kirche gehören, als Menschen, die zu einer der beiden großen Kirchen, evangelisch und katholisch, gehören. Und Kirchen und Menschen, die an Jesus glauben, erleben immer mehr Gegenwind. Das hat natürlich, wenn wir ehrlich sind, auch damit zu tun, klar, wegen den Missbrauchsfällen in den Kirchen, das ist ganz, ganz schlimm, dass es geht. Aber nicht nur damit hat es zu tun, sondern generell, wenn Menschen an Jesus glauben, erleben sie, dass sie ja als altbacken belächelt werden, als antiquiert, als kleinkariert abgestempelt werden, sonst irgendwie Gegenwind erleben. Und die Frage in unserer Themenstaffel ist, wie gehst du damit um, wenn du Gegenwind spürst? Was tust du, wenn du von verschiedenen Seiten Gegenwind bekommst, wenn du angefeindet wirst? Und natürlich reden wir mit Schwerpunkt darüber, wie es ist, wenn wir in unserem Glauben Gegenwind erleben. Aber ich bin mir ganz sicher, dass jeder in dieser Themenstaffel auch was lernen kann, der sich mit Glaube oder Gott schwer tut. Vielleicht gehörst du dazu, ja, der nicht genau weiß, wo er steht im Glauben. Vielleicht sogar, dass jemand sagt, nee, ich glaube nicht an Gott. Auch dann kannst du von dieser Staffel lernen, weil wir erleben alle Gegenwind. Und viele Tipps, die es hier in der Themenstaffel gibt, kannst du auch ganz normal in deinem Alltag anwenden, auch dann, wenn du nicht an Gott glaubst. Und außerdem noch, es hat dich vermutlich jemand hier eingeladen oder du hörst den Podcast, weil dir jemand gegeben hat, wenn du nicht an Gott glaubst oder wenn du dich schwer mit Kirche tust, weil sonst wärst du vermutlich nicht hier. Und um diese Person, die dich eingeladen hat, besser zu verstehen, ist es auch gut, einfach mal drüber nachzudenken, über den Gegenwind, der mit Glauben zu tun hat. An der Stelle stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Klaus Engelmohr, für alle, die neu sind, die mich nicht kennen. Ich bin Pastor hier im Projekt X und ich freue mich über jeden, der hier ist. Auch die Leute, die neu da sind, vielleicht zum ersten Mal, zum zweiten Mal da sind. Und genau, vielleicht auch, wenn du dich mit Glaube und Gott schwer tust, so gut, dass du hier bist, weil wie ich es eben schon gesagt habe, die Themen, die wir hier behandeln, kannst du auch in deinem Leben anwenden, wenn du nicht an Gott glaubst. Und noch dazu, vielleicht findest du ja hier irgendetwas in der Musik, in dem, was ich sage, in der Moderation, in den Gesprächen, was dich drüber nachdenken lässt. Vielleicht könnte ich ja doch mit diesem Glauben was anfangen. Das wäre natürlich sehr genial. Und alle anderen, die bei uns sind, die schon seit langem hier sind, die seit vielen, vielen Jahren kommen, die das Ganze hier aufgebaut haben, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich jedes Mal, euch zu sehen und fühle mich geehrt, dass ihr jedes Mal wieder neu mir zuhören wollt, wenn ich hier stehe. Es geht also um das Thema Gegenwind und wir schauen uns dazu seit Anfang März Texte aus dem Buch Daniel aus dem Alten Testament der christlichen Bibel an. By the way, Altes Testament der christlichen Bibel ist die Bibel der Juden. Ich sage das deswegen, die Texte, über die wir reden, sind sehr viel älter als Jesus. Ja? Also lange vor Jesus geschrieben worden. Das Buch Daniel erzählt Geschichten, die so zwischen dem Jahr 600 und 540 vor Christus passiert sind. Und zwar wurde um das Jahr 600 vor Christus Jerusalem von den Babyloniern besiegt und belagert. Und in den folgenden Jahren wurde das Königreich Juda, wo Jerusalem die Hauptstadt war, in dieses babylonische Reich integriert. In das babylonische Großreich wurden quasi die Juden mit integriert. Und im Zuge dieser Einverleibung des Königreichs Juda ins babylonische Weltreich ließ der babylonische König Nebukadnezar die jüdische Elite von Jerusalem nach ungefähr Bagdad ist das heute, also im heutigen Irak, also nach Babylon führen und verschleppen. Und bei diesen Leuten waren auch vier junge Erwachsene aus der jüdischen Oberschicht. Sie waren gute Freunde und das Buch Daniel erzählt in den ersten sechs Kapiteln die Geschichte von diesen vier Freunden in Babylon, die sie gemacht haben, wie sie als gläubige Juden in Babylon Gegenwind erlebt haben, einem Reich, in dem ganz andere Götter verehrt wurden, als sie kannten, eine ganz andere Religion, mit der sie noch nie was zu tun hatten. Und diese vier Freunde haben sich natürlich gefragt, wie sie mit dem Gegenwind in Babylon umgehen können. Ja? Wie genau sie damit umgehen und davon wollen wir auch lernen. Carsten hat in den ersten drei Predigten vor allem eben diesen Gegenwind beschrieben, die diese vier Freunde eben bekommen haben. So als kurzer Recap mal spule ich nochmal zurück. Anfang März ging es unter der Überschrift Alles im Griff darum, um dieses Umerziehungsprogramm, wo die vier durch mussten. Also das Ziel war, diese jungen jüdischen Männer zu echten loyalen Babyloniern zu machen, weil es waren gebildete Leute, es waren Leute aus der Oberschicht, mit denen konnte man es anfangen. Und genau, die haben sich dann gefragt, die vier, was von denen, was wir hier mitmachen müssen, können wir mit unserem Glauben vereinbaren und wo müssen wir gegenhalten? Und sie sind dabei ein großes Risiko eingegangen, aber sie haben erlebt, dass Gott ihren Mut belohnt hat. Dann Mitte März ging es um das Thema trotzdem beten. Da ging es darum, dass der König Nebukadnezar einen Traum hatte. Und er wollte, dass dieser Traum gedeutet wird und er hat alle seine Berater geholt und den Daniel auch und hat quasi gesagt, pass auf, ich möchte, dass ihr mir den Traum erzählt, den ich hatte und ihn dann noch auslegt und deutet. Und dieses Gegenwind hätte den Daniel brechen können. Ja? Ich meine, woher sollte er wissen, was der König geträumt hat? Aber er tut das, was er immer tut. Er betet zu Gott und er bittet Gott darum, ihm den Traum zu offenbaren und auch zu erklären, was er bedeutet. Und damit hat Daniel allen Beratern des Königs das Leben gerettet, auch seinen drei anderen Freunden, weil der König hatte beschlossen, wenn niemand mehr den Traum sagt, werden alle von den Beratern sterben müssen, weil sie ja nichts zu gebrauchen sind. Und Anfang April ging es dann um das Thema Glaube und Kultur und da ging es um die drei Freunde von Daniel, die sich weigerten, eine Götzenstatue anzubeten, die der Nebukadnezar zu seinen Ehren hatte aufstellen lassen, die dafür die Strafe, nämlich in den Feuerofen geworfen zu werden, auf sich nahmen, ohne zu wissen, ob Gott sie aus den Flammen rettet und die nicht bereit waren, ihren Glauben zu verleugnen, in diesem Gegenwind nicht bereit waren, ihren Glauben zu verleugnen und diese Götzenstatue anzubeten. Alle drei Episoden kannst du als Podcast nachhören, entweder bei Spotify, bei Deezer, bei iTunes und die drei kannst du auch noch bei uns auf dem YouTube-Kanal anschauen und weil wir gerade bei YouTube sind, einfach wichtiger Hinweis, wir haben schon immer wieder gesagt, ab heute wird es keine Videos mehr geben bei YouTube, sondern du kannst die Sachen gerne als Podcast nachhören, aber eben wir haben uns entschlossen, den Stream erst einmal einzustellen. Also bis jetzt ging es um Gegenwind, den die Freunde von außen erlebt haben. Von außen kam das oft zu. Heute geht es um einen Gegenwind, der in uns drin ist. Und dazu schauen wir uns das vierte Kapitel des Daniel-Buches an. und schauen weg von Daniel und seinen Freunden hin zu dem König Nebukadnezar. Denn er und sein Verhalten haben eine große Ähnlichkeit zur heutigen Zeit, obwohl er vor 2500 Jahren oder früher gelebt hatte. Es geht also um die Geschichte vom babylonischen König Nebukadnezar. Dieser König, nochmal als Erinnerung, hatte in den zweiten und dritten Kapitel des Daniel-Buches ganz krasse Erfahrungen mit dem Gott von diesen jüdischen Jungs gemacht. Also muss sagen, damals waren die noch Jungs, die waren noch sehr jung. Mittlerweile waren sie schon ein bisschen älter. Und wie eben erwähnt, erlebte er zum Beispiel, dass der Daniel den Traum sagen konnte, den er geträumt hat. Und sogar noch die Bedeutung, ja. Und als das passierte, staunte der Nebukadnezar als König nicht schlecht und sagte Folgendes. Er sagte, es gibt keinen Zweifel, euer Gott ist der größte aller Götter und der Herr über alle Könige. Er bringt Verborgenes ans Licht, sonst hättest du dieses Geheimnis nie aufdecken können. Und dann, als Daniels Freunde, die drei, in den Feuerofen geworfen wurden, weil sie sich weigerten, diese Götterstatue anzubeten, und als sie unversehrt aus dem Feuer zurückkamen, staunte Nebukadnezar wieder und sagte, gelobt sei der Gott von Schadrach, Meschach und Abednego. Er hat seinen Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn verlassen. Sie haben mein Gebot übertreten. Sie haben mein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie keinen anderen Gott anbeten und verehren wollten. Deshalb erlasse ich einen Befehl für alle Völker und Länder, gleich welcher Sprache. Wer über den Gott von Schadrach, Meschach und Abednego etwas Verächtliches sagt, wird in Stücke gehauen und sein Haus wird in Schutt und Asche gelegt, denn es gibt keinen anderen Gott, der auf diese Weise retten könnte. Ganz schön gewaltige Aussagen von diesem König Nebukadnezar. Man könnte annehmen, dass dieser König nach diesen zwei krassen Erlebnissen anfängt, diesen Gott der vier Freunde irgendwie genauer kennenzulernen und vertrauen zu wollen und so weiter. Das wäre der Gott der Juden. Aber weit gefehlt. Nebukadnezar wertschätzt zwar den Glauben dieser Freunde. Er stellt ihn sogar unter staatlichen Schutz, aber ihn selbst persönlich geht das überhaupt nichts an. Ihn lässt es kalt. Und das hat mit etwas zu tun, wo wir eine ganz klare Parallele zur heutigen Welt sehen, nämlich dieser Nebukadnezar, so wie einige Mächtige heute auch, war selbstverliebt. Er war selbstverliebt. Er war stolz auf sich selbst, er war sich selbst die höchste Instanz, er war der Weltenherrscher des babylonischen Königreichs und ihm stand keiner vor. Und auch wenn er sagt, euer Gott ist der größte aller Götter und der Herr über alle Könige, das sind theoretische Worte, für ihn selbst hatte das keine Bedeutung, er war sein eigener Herr. Wir sehen das im heutigen Text, den wir uns gleich anschauen, noch länger anschauen. Dort, den erzählt er nämlich selber, den Nebukadnezar. Und da sagt er ganz kurz so als Rückblick auf das, wie er damals drauf war. Er sagt, ich ging auf mein Dach, auf das Dach meines Palastes, auf und ab. Dabei dachte ich, da zu meinen Füßen liegt Babylon, die herrliche Stadt. Mir zu Ehren zeigt sie ihre ganze Pracht. Ich habe sie zu meiner Residenz ausgebaut, denn ich bin der große und mächtige König. Der größte und mächtige König damals. Und das ist genau noch der Nebukadnezar, der einige Zeit vorher eine Götterstatue zu seinen Ehren aufstellen ließ und dann allen Menschen aus dem ganzen Reich befohlen hat, ihr müsst sie anbeten. Das ist noch genau derselbe Nebukadnezar, der einen Traum hatte und von seinen Beratern ernst, also verlangt hat, sie müssen ihm sagen, was er geträumt hat, sonst würde er sie umbringen. Und ich habe gedacht, das ist fast schon absurd, dass wir heute im Jahr 2025 bei dem einen oder anderen Regierenden in unserer Welt täglich in den Medien ähnliche Persönlichkeitsstrukturen sehen. Merkt ihr was? Aber ich will jetzt gar nicht bei diesen bekannten Persönlichkeiten und Politikern in unserer Zeit bleiben, sondern ich frage mich, ist diese Selbstverliebtheit, die wir beim Nebukadnezar spüren können, ist das nicht so ein bisschen der Spirit unserer Zeit? Ist das nicht unser Zeitgeist? Wir reden heute von Ich-Optimierung, ja? Wir haben Influencer, die nichts anderes tun, als sich selbst in den Vordergrund zu stellen und sich selbst sich sozusagen bestmöglich in Szene zu setzen. Und das Krasse ist, die allermeisten Teenager heute haben als größten Traum eines Tages so ein Influencer zu werden, der Millionen von Follower hat. Das ist krass, oder? Wir leben heute in einer Zeit, und ich nehme mich da überhaupt nicht raus, ja? Wir alle treffen unsere Entscheidungen einzig und allein aufgrund dessen, was es für uns bedeutet. Okay? Was kommt dabei für mich heraus? Was ist das Beste, das Billigste, das Komfortabelste, das Lukrativste, das Gesündeste für mich? Und wir optimieren unser Leben genau nach diesem Prinzip. Und ganz ehrlich, die anderen Menschen sind uns dabei relativ egal. Ein paar Beispiele, wie das heute aussieht, ja? Es gibt fast in der heutigen Zeit bei uns, in unserer Kultur, fast ein suchthaftes Verhalten bei den meisten von uns indem wir uns ständig auf der Suche nach dem besten und günstigsten Strom- und Handy- und Internetvertrag befinden, ja, dem günstigsten Versicherung, beste Geldanlage, billigste, günstigste Urlaub und so weiter, alles für mich. Ganz viele von uns hängen ständig an irgendwelchen Vergleichsportalen, um sich noch bessere Angebote für sich herauszuholen. Und der Maßstab dazu ist immer nur, was ist das Beste, das Günstigste, das Lukrativste für mich, vielleicht noch für meine Familie. Ja? Für mich der beste Vertrag, die beste Versicherung, die beste Geldanlage. Und die anderen sind uns dabei egal. Dass irgendjemand den Preis zahlen muss, wenn jeder nur den billigsten und günstigsten Vertrag wählt, das ist uns völlig egal. Die allermeisten von uns haben zum Beispiel heute eine Autoversicherung, mit der nur sie und ihre Familienangehörigen fahren können, ja? Weil es billiger ist. Dass wir dann dem Nachbarn oder dem Freund, der dringend ein Auto braucht, weil er notgeraten ist, weil es kaputt ist oder in der Werkstatt ist, dass wir dem nicht mehr helfen können, egal. Es ist ja günstiger für mich. Vor 30 Jahren, als ich mein Auto gekauft habe, ja, da konntest du mit Sicherheit, wenn du dringend ein Auto brauchst, irgendjemanden fragen. Also es gab natürlich Menschen, die haben kein Auto verliehen, generell so nicht, ne? Aber an sich, von der Versicherung war das kein Problem, du konntest irgendjemanden fragen und er hat das Auto geliehen. Heute, wo die Menschen sehr viel mehr Geld haben wie damals, gibt es fast niemanden mehr, der so eine Versicherung hat. Wie gesagt, meine Versicherungsberater hat mir gesagt, als ich gesagt habe, ich möchte, dass jeder das Auto fahren darf, hat sie gesagt, oh, so einen Nachbarn hätte ich auch gerne. Das ist vermutlich auch der Grund, warum so viele Leute in unserem Land bei solchen Portalen wie Temu bestellen, weil es dort am billigsten ist. Ja? Dass diese Waren so billig sind, weil sie eben keine Umweltstandards irgendwie einhalten oder weil sie zu unwürdigen Bedingungen mit dem Menschen, die einen Hungerslohn dafür bekommen, hergestellt werden, das ist scheißegal. Dass die Sachen alle zu Millionen und Milliarden aus China hierher geschickt werden und dabei das Klima zerstört wird, das interessiert überhaupt niemanden. Ja? Es geht ja darum, dass diese Artikel billig sind für mich. Und by the way, sie sind so billig, wenn sie ankommen und nichts taugen, schmeiße ich sie einfach weg. Geht ja auch nichts kaputt. Geht nichts kaputt dabei? Und was ist mit der Umwelt? Was ist mit den ausgebeuteten Menschen? Noch ein weiteres Beispiel. Selbstoptimierung. Letztens passiert, da bricht eine Familie einfach so für 2 Jahre allen Kontakt zu allen Freunden und Bekannten ab. Das nennt man heute Social Distancing, weil wir brauchen mal den Abstand. Wir müssen mal zu uns kommen. Wir müssen mal runterkommen, ja. Man tritt aus allen WhatsApp-Gruppen auf, geht nicht mehr in den Sportverein, lädt niemanden mehr so sich ein, kümmert sich 2 Jahre nur noch um sich. Was das mit den Freunden macht? Keine Rolle. Ob vielleicht die Freunde in der Zeit irgendwie ein Problem bekommen, vielleicht die Freunde haben eine Ehekrise und bräuchten jemanden, der sie unterstützt? Egal. Ob vielleicht die Freundin in der Zeit schwer krank wird und irgendwie eine Krebserkrankung bekommt und jemanden dringend bräuchte, der sich um die Kinder kümmert. Egal. Es geht ja um mich. Auch hier der Maßstab, ich entscheide, was für mich das Beste ist, für meine Familie das Beste ist. Wir sind eine zutiefst von Egoismus getriebene Gesellschaft. Das merkt man zum Beispiel auch am Straßenverkehr. Da nehme ich mich überhaupt nicht raus. Ja? Wir sind da alle mit drin. Ne? Ich meine, immer wenn es knapp wird, wir fast einen Unfall gebaut haben, ist immer der andere schuld. Ja? Weil er hat mir die Vorfahrt genommen. Wenn ich dann 2 Sekunden später einem anderen die Vorfahrt nehme, dann, manche von uns werden ja lautstark dann, ne? Dann ist auch er schuld. Mir tut es dann immer gut, dass meine Kinder mich immer wieder darauf aufmerksam machen und meine Augen öffnen und sagen, Papa, du hast doch ebenso ganz genauso jemand die Vorfahrt weggenommen. Jetzt komm mal runter, ja? Du musst jetzt hier nicht laut werden. Ich meine, du bist doch genauso. Und es tut gut, wenn die Kinder das sagen, weil das stimmt. Weil sie haben recht. Ich rege mich auf, weil ich glaube, immer im Recht zu sein. Das ist übrigens ganz krass, ja? Bei strafrechtlichen Prozessen, wo der Richter jemanden schuldig spricht, ist es in fast 100% der Fälle so, dass der Verurteilte fest davon ausgeht, dass er im Recht ist und der Richter ihm Unrecht tut. Das ist unsere Gesellschaft. Dieser Egoismus prägt uns zutiefst und macht weder vor uns noch vor den Regierenden und Politikern Halt. Wir haben gelernt, alles dreht sich um uns. Ich bin der Nabel der Welt. Ich bin meine letzte Instanz. So war das damals auch beim Nebukadnezar. Aber dann passierte etwas, was sein Leben grundlegend verändern sollte. Und wie schon erwähnt, wird im Buch Daniel diese Begebenheit von Nebukadnezar selber erzählt. Vermutlich hat er das aufschreiben lassen und dann dem Daniel die Erlaubnis gegeben, das zu veröffentlichen. Das schreibt König Nebukadnezar von Babylon. Und wir werden heute einen relativ langen Text lesen, weil die ganze Geschichte einfach nur verstanden werden kann, wenn man das alles liest. Ich hoffe, es ist interessant und es macht Lust, noch mehr in diesem Buch der Bibel zu lesen. Ich, Nebukadnezar, lebte glücklich und zufrieden im königlichen Palast. Doch eines Tages, als ich auf meinem Bett lag und schlief, hatte ich einen schrecklichen Traum. Was ich darin sah, jagte mir große Angst ein. Da rief ich alle meine weisen Berater rufen, sie sollten mir diesen Traum deuten. Als die Wahrsager, Geisterbeschwörer, Sterndeuter und Magier vor mir standen, schilderte ich ihnen meinen Traum. Doch keiner konnte mir erzählen, welche Botschaft er enthielt. Zuletzt trat Daniel vor mich, der nach meinem Gott Bel den Namen Belshazzar bekommen hatte. In ihm wohnt der Geist der heiligen Götter. Auch ihm erzählte ich meinen Traum. Belshazzar, sagte ich, dich habe ich über alle Wahrsager gesetzt, weil ich weiß, dass der Geist der heiligen Götter in dir wohnt. Es gibt kein Geheimnis, das du nicht aufdecken kannst. Sag mir doch, was die Bilder bedeuten, die ich im Traum gesehen habe. Ich träumte, in der Mitte der Erde steht ein Baum von gewaltiger Höhe. Er wuchs und wurde immer größer, bis seine Wipfel den Himmel berührte. Noch vom äußersten Ende der Erde aus konnte man ihn sehen. Er besaß prächtige Blätter und trug viele Früchte. Den wilden Tieren bot er Schatten und Schutz. In seinen Zweigen nisteten die Vögel. Alle Menschen und Tiere ernährten sich von seinen Früchten. Während ich den Baum betrachtete, kam plötzlich vom Himmel ein Engel Gottes herab. Er rief laut, fällt den Baum und hackt seine Äste ab, reißt die Blätter herunter und verstreut die Früchte überall. Die Tiere, die in seinem Schatten leben und die Vögel, die in seinen Zweigen nisten, jagt in die Flucht. Den Wurzelstock aber lass stehen und bindet ihn mit Ketten aus Eisen und Bronze auf der Wiese fest. Der Mensch, den dieser Wurzelstock darstellt, soll vom Tau durchnässt werden und sich wie ein Tier vom Gras ernähren. Er wird seinen menschlichen Verstand verlieren und ein Tier gleichen. 7 Zeiträume lang soll dies dauern. So wurde es im Rat der heiligen Engel beschlossen, damit die Menschen erkennen, der höchste Gott ist Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wem er will. Selbst dem unbedeutendsten Menschen kann er sie geben. Das alles habe ich geträumt. Und nun erkläre mir, was es bedeutet, Belshazzar. Alle meine Freunde sind unfähig dazu, Berater sind unfähig dazu. Doch du kannst es, weil der Geist der heiligen Götter in dir wohnt. Also Nebukadnezar erzählt diesen Traum dem Daniel und wartet jetzt gespannt, dass er ihm die Bedeutung des Traumes sagt. Aber Daniel schweigt erstmal, weil er so geschockt ist, weil er den Traum versteht. Nebukadnezar erzählt weiter, Daniel, den man Belshazzar nannte, war eine Zeit lang starr vor Schreck. So erschütterte ihn das Gehörte. Da sagte ich zu ihm, Belshazzar, mein Traum und seine Deutung brauchen dir keine Angst einjagen. Daniel erwiderte, mein Herr und König, ich wünschte, die Botschaft würde deinen Feinden gelten, alle, die dich hassen. Du hast einen Baum gesehen, der immer größer wurde, bis sein Wipfel schließlich den Himmel berührte. Dieser Baum bist du, mein König, mächtig und bedeutend bist du geworden, deine Größe reicht bis zum Himmel und deine Herrschaft erstreckt sich bis zum Ende der Erde. Dann hast du gesehen, wie ein Engel Gottes vom Himmel herabkam und rief, fällt den Baum und haut ihn in Stücke, den Wurzelstock aber lass stehen und bindet ihn mit Ketten aus Eisen und Bronze auf der Wiese fest. Der Mensch, den dieser Wurzelstock darstellt, soll vom Tau durchnässt und den Tieren gleich werden. 7 Zeiträume lang wird dies dauern. Höre, mein König, was der höchste Gott über dich beschlossen hat. Man wird dich aus der menschlichen Gemeinschaft ausstoßen. Und du musst unter den Tieren hausen. Du wirst Gras fressen wie ein Rind und nass werden vom Tau. Erst wenn 7 Zeiträume vergangen sind, wirst du erkennen, der höchste Gott ist Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut dir Herrschaft an, wen er will. Du hast gehört, wie der Engel befahl, den Wurzelstock stehen zu lassen. Dies bedeutet, du darfst wieder als König regieren, wenn du Gott als Herrn anerkennst. Und weil Daniel so erschrocken ist, was dem König passieren wird, wegen seinem Hochmut, nimmt er sich heraus, dem König einen Rat zu geben. Das war eigentlich undenkbar. Das machte man nicht ungefragt. Aber Daniel sagt, nimm meinen Rat an, o König. Sag dich los von allem Unrecht und tu Gutes. Mach deine Verfehlungen wieder gut, indem du den Armen hilfst. Dann wird es dir vielleicht auch in Zukunft gut gehen. Aber glaubst du, dieser Traum hätte den König Nebukadnezar irgendwie zum Umdenken gebracht? Weit gefehlt. Der heutige Philosoph Peter Sloterdijk hat mal Folgendes gesagt. Die Menschen sind Zukunftsatheisten. Sie glauben nicht, was sie wissen, selbst wenn man es ihnen stringent beweist, was kommen muss. Wir wissen alle, dass es uns nicht gut, immer nur an uns zu denken. Wir wissen alle, dass eine Gesellschaft kollabieren muss, wenn alle nur sich um sich selbst kümmern, wenn alle ihr eigener Maßstab sind. Wir wissen das nicht nur, wir sehen das ständig in den Medien. Angriffe auf Krankenwagen und auf die Polizei, Hass und Hetze im Internet, Klimakaos, wohin man auch schaut. Aber würden wir irgendwas ändern? Nebukadnezar lebte auch nach dieser Vorhersage, die ihm sehr genau gesagt hat, was kommen wird, so weiter wie immer. Er war der höchste Herrscher, ihm stand keiner vor. Deswegen berichtet Nebukadnezar weiter das, was ich vorher schon gesagt hatte oder gelesen hatte. Ein Jahr später ging ich auf dem Dach meines Palastes auf und ab. Da dachte ich, da, zu meinen Füßen liegt Babylon, die herrliche Stadt. Mir zu Ehren zeigt sie ihre Pracht. Ich habe sie zu meiner Residenz aufgebaut, denn ich bin ein großer und mächtiger König. Der größte und mächtige König. Noch während ich dich dachte, hörte ich eine Stimme vom Himmel. König Nebukadnezar, lass dir sagen, deine Herrschaft ist zu Ende. Die Menschen werden dich verstoßen. Unter wilde Tiere musst du hausen und Gras fressen wie ein Rind. Erst wenn 7 Zeiträume vergangen sind, wirst du erkennen, der höchste Gott ist Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wen er will. Sofort erfüllte sich diese Ankündigung. Ich wurde aus der menschlichen Gemeinschaft verstoßen und fraß Gras wie ein Rind. Ich wurde vom Tau durchnässt. Mein Haar war bald so lang wie Adlerfedern und meine Nägel wie Vogelkrallen. Nebukadnezar hatte offensichtlich den Verstand dann verloren. Er wurde aus der menschlichen Gemeinschaft verstoßen. Man geht davon aus, dass er 7 Jahre lang an einer Geisteskrankheit litt, wo er teilweise verwirrt im Freien hauste wie ein wildes Tier, bis er eines Tages Hilfe dort suchte, wo Hilfe herkommt. Als die lange Zeit schließlich zu Ende ging, schaute ich hilfesuchend zum Himmel empor und da erlangte ich meinen Verstand wieder. Ich pries den höchsten Gott, ich lobte den, der ewig lebt. Und dann folgt ein Loblied, was ich jetzt auslasse, weil das zu lang werden würde, was er dann geschrieben hatte und gedichtet hat. Das überspringe ich und dann berichtet er weiter. Als ich wieder bei Verstand war, erhielt ich meine königliche Würde, Ehre und Anerkennung zurück. Meine obersten Beamten und die führenden Männer meines Reiches kamen zu mir und setzten mich wieder als König ein. Ich wurde noch berühmter und noch angesehener als zuvor. Nun lobe ich und preise ich Nebukadnezar, den König, der im Himmel regiert. Ihm gebe ich die Ehre. Er ist zuverlässig und gerecht in allem, was er tut. Wer aber stolz und überheblich ist, den kann er stürzen. Wer aber stolz und überheblich ist, den kann er stürzen. Wie lange wollen wir uns noch von dem Gegenwind des Stolzes und der Überheblichkeit der Ich-Besessenheit treiben lassen, dem Gegenwind in uns drin, der uns antreibt, uns nur um uns selbst zu drehen, der uns selbst zur höchsten Instanz unser Selbst macht? Eigentlich glauben Christen was anderes und leben was anderes. Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen und ist nicht gestorben und wieder auferstanden, das, was wir an Ostern gefeiert haben, damit wir uns selbst verehren und uns selbst zum Maßstab aller Dinge machen. Nein, Christen sind Menschen, die Jesus vertrauen, die dem Beispiel von Jesus folgen, die ihn zum Maßstab machen, ja? Die ihr Leben und ihren Alltag nicht von Fragen bestimmen lassen wie, was ist für mich das Allerbeste, ja? Was kommt am besten für mich raus, wie kann ich am besten für mich darstellen oder wie bleibt für mich das Beste übrig oder wie optimiere ich mich am besten? Nein, Christen, also Menschen, die Jesus vertrauen und seinem Beispiel folgen, lassen ihren Alltag von einer anderen Frage bestimmen, nämlich, was möchtest du, Jesus, dass ich tun soll? Was würdest du an meiner Stelle tun, Jesus? Und was auch immer die Antwort auf diese Frage ist, wenn du sie stellst, es wird bei dieser Antwort nicht um dich an erster Stelle gehen. Nicht, was ist die günstigste, beste Autoversicherung für meine Familie und für mich? Nein. Welches ist die Autoversicherung, mit der ich am meisten Menschen Gutes tun kann? Das ist die Frage. Nicht, wie kann ich das Geld, das ich als Bonus von meinem Arbeitgeber bekommen habe, gewinnbringend einsetzen? Nein. Wie kann ich mit diesem Geld anderen Menschen was Gutes tun? Versteht ihr? Es ging Jesus immer um den anderen. Den Kranken, den Schwachen, den Außenseiter, den Nachbar. Für den und für die hat er gelebt. Für die und für den hat er alles eingesetzt. Das ist auch der Grund, warum Daniel dem König, nachdem er den Traum gedeutet hat, sich herausgenommen hat, ihm einen Tipp zu geben und dem Tipp gesagt hat, sag dich von allem Unrecht los und tu Gutes, mach deine Verfehlung wieder gut, indem du was? Dich um die Armen kümmerst, den Armen hilfst. Aber statt auf diesen Rat zu hören, lebt Nebukadnezar so weiter wie vorher. Er war sein einziger Maßstab. Es ging nur um ihn und seine Ehre. Und dann musste er auf die harte Tour lernen, dass es auf dieser Welt nicht um ihn ging. Selbst in seinem Weltreich Babylon ging es nicht um ihn. Es ging und geht, damals wie heute, einzig und allein um den einen Herrscher der Welt, Gott. Denn er, Gott, so lautet ja unser Thema auch, ist größer. Er ist immer größer. Er steht immer höher. Darf ich dich fragen, was muss in deinem Leben noch passieren, bevor du anfängst, von dir wegzuschauen und Gott als den Maßstab aller Dinge für dich zu nehmen? Musst du auch erst auf die harte Tour lernen, dass Gott der Größte ist oder lässt du dich von dem Bericht von Nebukadnezar, den er selbst verfasst hat, warnen? Und glaub mir, und das ist vielleicht der Link zu denen von uns, die sagen, ich glaube nicht oder es ist schwierig mit dem Glauben so. Glaub mir, wenn Menschen Gott wirklich zu ihrer höchsten Instanz machen und sich fragen, was willst du Gott von mir? Dann werden diese Leute nicht in einer religiösen Bubble Loblieder singen, ja? Sie werden nicht irgendwie eine religiöse Liturgie runterleiern, weil wenn Menschen nach dem Willen Gottes fragen, werden sie nicht irgendwie religiös, sondern sie werden sich um andere Menschen kümmern. Sie werden dort sein, wo man Hilfe braucht. Sie werden dorthin gehen, wo die Not am größten ist. Weißt du, die Liebe zu Gott zeigt sich vor allen Dingen in der Liebe und im Einsatz zu den Mitmenschen. Und dazu brauche ich eigentlich den Glauben nicht, oder? Liebe und Einsatz für den Mitmenschen könnte ich auch tun, wenn ich nicht an Gott glaube. Und wir wissen das, die Lösung auf die allermeisten Probleme unserer Gesellschaft wäre, sich um den Mitmenschen zu kümmern, weg von der Selbstoptimierung, weg von dem Ich, meiner, mir, mich, ja, zum Nächsten zu gehen, zum Mitmenschen. Und das passiert, wenn du Gott zu deiner höchsten Instanz machst. Daran siehst du übrigens, ob jemand Gott zu seiner höchsten Instanz gemacht hat, wenn er sich um den Mitmenschen kümmert. Vielleicht sogar ohne an Gott zu glauben. Vielleicht. Kann es sein, dass du deiner Familie, deinem Ehepartner, deinen Kindern, deinen Eltern, deinen Geschwistern, deinen Kollegen und Kolleginnen, deinen Nachbarn, deinen Mitmenschen viel, viel Leid ersparen würdest, wenn du aufhören würdest, immer zuerst an dich zu denken? Und wenn du anfangen würdest, endlich auf Gott zu sehen, den Größten, und dich dann um deinen Mitmenschen kümmern würdest? Kann es sein, dass deine rastlose Suche nach dem günstigsten und besten und lukrativsten und schönsten und was auch immer es ist, in dir endlich zur Ruhe kommen würde, wenn du anfangen würdest, Gott an oberste Stelle in deinem Leben zu stellen? Und kann es sein, dass du die Erfüllung deines Lebens endlich finden würdest, wenn du anfangen würdest, dich um andere zu kümmern und nicht um dich? Weil ich meine, das ist ja die größte Angst bei den allermeisten Leuten, wenn sie sagen, wenn ich mich um anderen kümmere, dann komme ich ja selber zu kurz. Und ich glaube, das ist die größte Lebenslüge, die es gibt. Weil investiere in andere Menschen und du wirst glücklich. Investiere in dich selbst und du wirst dem Glück immer, immer hinterherrennen. Das ist die bittere Wahrheit, die schon so viele Menschen am Ende ihres Lebens zugeben mussten. Eigentlich habe ich das Glück nie erreicht. Ich glaube übrigens auch, dass in unserer Kirche, in dem Projekt X, ja, in unserer Gemeinschaft, in unserer Community, dass wir alle profitieren würden, wenn wir uns leidenschaftlich für andere Menschen einbringen würden, ja. Ich weiß, einige tun das von uns, ganz, ganz leidenschaftlich, und das ist so, es ist so gut, ja. Und danke, wenn du das tust. Aber frag dich mal, also diejenigen, die das tun, vielleicht nicht, sondern die anderen, frag dich mal, wie viel investiere ich im Projekt X in andere Menschen? Ich sage ja immer, wenn jeder aus dem Projekt X in der Woche nur 2 bis 3 Stunden in andere Menschen investieren würde, dann hätten wir nirgendwo irgendwie Probleme, ehrenamtliche Mitarbeiter zu finden. Dann wären hier in der Church und bei den Erwachsenen, bei den Kindern genug. Am Mittwoch bei den Füchsen, bei der Kindergruppe gäbe es genug. Bei den X-Teens am Freitag gäbe es genug Mitarbeiter. Bei unseren Weekends, die wir einmal im Jahr haben. Bei den allen anderen Sachen, unsere Feste, die feiern und was wir alles für Aufgaben haben. Wir hätten nirgendwo zu wenig ehrenamtliche Mitarbeiter, wenn jeder einfach 2 oder 3 Stunden in der Woche investieren würde. Für andere. Sich in andere investieren würde. Ich will am Ende 2 Fragen dir mitgeben. Bewusst, um darüber nachzudenken. In der nächsten Woche, in den nächsten 2 Wochen. Um von Nebukadnezar zu lernen. Und zwar, bist du bereit, von Nebukadnezar zu lernen und aufzuhören, dich als Maßstab aller Dinge zu sehen und anzufangen, Gott zu deinem Maßstab zu machen? Das wäre übrigens der Punkt, wo Menschen gesagt haben, ja, Gott ist der Maßstab aller Dinge. Das ist das, was in der Bibel berichtet wird, wo Menschen sich haben taufen lassen. Weil sie sagen, ja, du bist der Maßstab aller Dinge. Ich stelle mich drunter, du bist oben. Und das zeige ich jetzt, indem ich mich untertauchen lasse. Auch dieses Zeichen, ja. Es hat mehrere Bedeutungen, die Taufe, aber auch das. Vielleicht ist es so, dass du sagst, ja, ich habe das irgendwie immer weggeschoben so. Aber vielleicht merkst du heute, es macht Sinn, Gott als obersten Maßstab zu nehmen. Und vielleicht ist es dann Zeit zu sagen, in diesem Jahr, im Juli bei unserem Sommerfest, Ende Juli, lasse ich mich taufen, vielleicht. Und die 2. Frage, bist du bereit, von Nebukadnezar zu lernen und aufzuhören, dich immer nur um dich zu drehen und anzufangen, dich in Gottes Namen um andere zu kümmern. Und das Gottes Namen habe ich in Klammern genommen, weil wenn du nicht an Gott glaubst, kannst du das übrigens auch tun. Und by the way, dann tust du, was Gott von dir möchte, auch wenn du nicht an ihn glaubst. Vielleicht fotografierst du dieses Bild, wenn du es jetzt nicht schaffst, weil dein Smartphone und so Akku leer, keine Ahnung, kannst du mich auch gerne einfach nachher kontaktieren oder eine E-Mail schreiben an info@projektx-augsburg und dann stell dich doch mal diese Fragen in den nächsten 2 Wochen, dass du bewusst dich herausfordern lässt, hey, müsste ich nicht meinen Maßstab ändern? Müsste ich mich nicht eigentlich um andere kümmern? Müsste ich nicht eigentlich von diesem Nebukadnezar lernen? Und weil das nicht so einfach ist, weil Stolz uns so hart, dieser Gegenwind in uns, das drückt so brutal, so brachial. Deswegen bete ich jetzt und sag, Jesus, wir brauchen deine Hilfe. Jesus, du stehst als Höchster über allen. Du bist der größte Gott und niemand steht dir vor. Das ist so schwer in unserer Zeit zu glauben, weil wir gelernt haben, ich bin der Höchste meiner Welt. Jesus, ich bitte dich, dass wir erkennen, dass es nicht so ist. Es dreht sich die Welt nicht um mich und nicht um irgendjemand anders, sondern um dich. Du bist der Herr, du bist der König, du bist der, der alles im Griff hat. Du bist der, der Mächtige einsetzen kann und wieder absetzen kann. Und wenn es um unser Leben geht, ist es das Beste für uns, wenn wir uns nach dir richten. Ich bitte dich, dass du uns diese Wahrheit ins Herz brennst und dass wir etwas haben gegen diesen Gegenwind des Stolzes, des Egoismus, der in unserer Gesellschaft so allgegenwärtig ist. Ich bitte dich, dass wir dich zum Maßstab machen und dass wir uns anfangen, um andere zuerst zu kümmern. So wie du es auch getan hast. Und ich bitte dich darum, dass du uns bewahrst davor, dass wir nicht so auf die harte Tour lernen müssen wie Nebukadnezar, sondern von ihm lernen. Und ohne, dass das Schlimme passiert, ohne, dass so viele Dinge in unserem Leben kaputt gehen müssen, dir und deinem Beispiel folgen. Amen.
Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen oder du schreibst uns eine E-Mail an info@projektx-augsburg.de. Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Sensemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.